das Geld ist weg, wir brauchen einen Schuldenschnitt und dann könnte es vielleicht irgendwie weitergehen mit dem Euro. Und das sagt sie einfach so bei einer Sendung, wo Millionen Menschen zuschauen. Wie hat sie sich eigentlich gefühlt? In der Sendung von Günter Jauch, Ulrike Herrmann war eingeladen, als Varoufakis, der Finanzminister von Griechenland, zugeschaltet wurde. Und da ging es ja heiß her. Jetzt begrüße ich Ulrike Herrmann in der Leitung von der Taz. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Sie standen ja da mit Ihrer Position relativ allein und ich habe das Gefühl gehabt, dass Herr Jauch etwas verdutzt war, als Sie gesagt haben, naja, das Geld ist weg und jetzt braucht es irgendwie einen Schuldenschnitt. Wie haben Sie sich gefühlt in der Sendung?
Ach ja, ich habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt, denn das Publikum hat ja immer geklatscht, wenn ich was gesagt habe. Also offenbar wissen schon mehr Deutsche, dass das Geld weg ist und aus Griechenland nicht zurückkommen wird.
Trotzdem scheint das ja irgendwie einen Schock auszulösen, wenn man sagt, das Geld ist weg und da hat man ja das Gefühl, das ist irgendwie unser Geld. Wir geben das Geld den Griechen. Ist das nicht der Grundirrtum?
Ja, also man muss einfach wissen, dass die Gelder, die Europa für Griechenland bereitgestellt hat, sind nicht mehr nach Griechenland geflossen, sondern haben dazu gedient, die deutschen und die französischen Banken zu retten. Also man muss das sich so vorstellen, dass die ganze Krise sich in drei Schritten vollzogen hat. Erst Schritt 1, deutsche und französische Banken haben Griechenland Geld geliehen. Das ist so ab von 2000 bis 2009 passiert. Das war viel zu viel Geld, das nach Griechenland geschickt wurde. Es war eigentlich immer klar, dass Griechenland dieses Geld nicht zurückzahlen kann. Aber die Bundesbank und auch die EZB als Aufsichtsbehörden haben komplett gepennt. So, dann Schritt 2 im 2010 im Frühjahr fällt auf, okay, die Griechen können das Geld nicht zurückzahlen, dann wären ja die französischen und die griechischen, die deutschen Banken pleite gewesen. Um das zu verhindern, hat man dann gesagt, okay, ihr Griechen, wir geben euch jetzt Kredite, neue Kredite, damit ihr die alten Schulden bei den Banken in Deutschland und Frankreich zurückzahlen könnt. So, seitdem gibt es so einen Kreisverkehr, nicht? Es gibt immer neue Kredite für die Griechen, damit sie alte Kredite, die sie in Deutschland, Frankreich und so weiter haben, zurückzahlen können. Aber die Griechen haben davon nichts mehr. Schritt 3, der müsste jetzt eigentlich kommen, es hat ja irgendwie keinen Zweck, dass die Europäer immer nur neue Kredite für alte Schulden vergeben, die alle bei ihnen selber sind. Also dieser Kreisverkehr muss stoppen. Und das wäre eben ein Schuldenschnitt oder man könnte auch ein Schuldenmoratorium machen, also sagen, okay, die Schulden bleiben erhalten, aber ihr müsst sie erst zurückzahlen, wenn Griechenland wieder wächst. Denn das ist ja das Problem im Augenblick. Das Land ist in der Wirtschaftskrise und kann sowieso keine Schulden zahlen. Also was soll das Ganze?
Das passt ja gar nicht ins mediale Bild und auch gar nicht zu den Aussagen von Schäuble und Merkel, die sagen, ihr lieben Griechen, müsst einmal eure Reformen voranbringen und müsst sparen und dann können wir euch Geld geben.
Ja, das ist einfach Quatsch, ja, weil ich bin durchaus dafür, dass es Reformen in Griechenland gibt. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel keinen Grund, warum Wohlhabende oder auch Reiche in Griechen kaum Steuern zahlen. Also es ist ja ein Skandal. Nur muss man eben wissen, dass selbst wenn die Reichen in Griechenland Steuern zahlen würden, es eben niemals reichen würde, um diese Schulden zurückzuzahlen. Also nur ein Beispiel, das ich auch in der Jauch-Sendung gebracht habe. Griechenland hat Staatsschulden von 320 Milliarden Euro, aber der reichste Grieche, der hat überhaupt nur 5,3 Milliarden Euro. Da sieht man schon, selbst wenn man die Griechen, reichen Griechen alle besteuern würde, würde es eben nicht ausreichen, um diese Schulden zurückzuzahlen. Also es ist unmöglich. Natürlich ist es so, dass Schäuble und Merkel genau wissen, dass sie diese Kredite gar nicht mehr vergeben, um Griechenland zu helfen, sondern um das Eurosystem zu stabilisieren.
So eine stellvertretende Geschichte war ja diese Stinkefinger-Geschichte. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass dann die mediale Debatte nur um Varoufakis ging, um ob nun der Stinkefinger echt war oder nicht. Ist eigentlich ein Possenspiel, oder?
Ja, wobei, da muss ich ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass Varoufakis behauptet hat, dass dieses Stinkefinger-Video manipuliert sei. Denn es war ja nicht manipuliert. Nicht? Also muss man mal ganz deutlich sagen, Varoufakis hat gelogen. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches für einen Finanzminister. Es hat auch keiner verstanden, also auch ich habe nicht, obwohl ich ja an sich durchaus die Notsituation der Griechen sehe, selbst ich habe nicht verstanden, warum Varoufakis da jetzt die Unwahrheit sagt, zumal es für ihn so einfach gewesen wäre, diesen Vorwurf einfach aus der Welt zu räumen. Nicht? Also er hat das 2013 gesagt, als er noch nicht Finanzminister war, auf einer Konferenz mit Wissenschaftlern. Also er hat es als Wissenschaftler gesagt und er hat auch gar nicht die jetzige Situation gemeint, sondern die Situation im Frühjahr 2010, nicht? Wo er eben der Meinung war, eigentlich hätten die Griechen sagen müssen, wir können die Schulden nicht zurückzahlen, Ende der Durchsage, wir nehmen auch keine neuen Kredite auf, die deutschen und französischen Banken sollen gucken, wo sie bleiben. Nicht? Das war sozusagen die Position von Varoufakis. Also er hat mit den damals mit den Germans, auch gar nicht die deutsche Regierung oder Schäuble gemeint, sondern so die deutschen Banken. Das hätte er alles erklären können. Stattdessen erzählt er, dieser Stinkefinger sei gar nicht richtig gewesen. Also das war irgendwie doch sehr seltsam.
Das war dieses Zitat aus dem Zusammenhang gerissen und er hätte es im Grunde erklären können, worauf sich das bezog, hat er aber nicht gemacht.
Ja, genau. Er hätte einfach sagen können, genau wie Sie das jetzt so schön zusammenfassen, dieser Stinkefinger ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Genau das hätte er sagen müssen.
Aber Deutschland hat trotzdem über den Stinkefinger diskutiert.
Ja, ich meine, die Deutschen, da haben Sie schon recht, also wie sich die deutschen Medien verhalten, ist zum Teil unterirdisch, ne? Weil dann statt einfach mal das ökonomische Problem zu diskutieren, so wie es da ist, werden da irgendwelche Befindlichkeiten ausgetauscht, nicht? Oder also wird über Politiker geredet oder darüber, wie Völker angeblich sind, nicht? Und das ist ja, führt wirklich weit weg, hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun.
Es geht halt immer um Gefühle. Um Gefühle geht es vielleicht auch in Ihre Kolumne Liebeserklärung und die letzte Liebeserklärung geht irgendwie an die EZB, habe ich gelesen in der Taz. Sie schreiben, die EZB hat recht. Blockupy sollte nicht gegen die Europäische Zentralbank demonstrieren, denn damit ähnelt sie den Rechtspopulisten. Habe ich so gedacht. Da werden aber einige Demonstrierende nicht erfreut sein. Da war ja einiges los in Frankreich, in Frankfurt zur Öffnung des neuen EZB-Gebäudes. Da gab es harte Proteste. Sie sagen, die Proteste sollten sich nicht gegen die Europäische Zentralbank richten, denn die hat recht, sagen Sie. Wieso denn das?
Ja, also man muss sagen, in der Eurozone werden im Augenblick sehr viele Fehler gemacht, aber sie werden eben nicht von der EZB gemacht, sondern von der deutschen Bundesregierung. Das heißt, eigentlich müsste Blockupy sich vom Kanzleramt aufbauen. Und anders als die Bundesregierung, die ja zum Beispiel gegen Konjunkturpakete ist und ähnliches, macht die EZB eben fast alles richtig. Also im Augenblick ist die EZB wirklich der einzige Ort, wo man sicher sein kann, dass Leute vorneweg Draghi verstanden haben, was man machen muss, um den Euro zu retten. Und eine sehr berühmte Episode war ja Sommer 2012. Die Zinsen für Spanien und Italien lagen bei über 7%. Beide Länder waren auf dem Weg in die Pleite. Nicht, weil sie an sich pleite sind, sondern weil die Finanzmärkte, also die Investoren, Versicherungen, Banken, Anleger, die waren alle panisch und haben dann die Zinsen nach oben getrieben. Also in dieser Situation, wo es wirklich brandgefährlich war, hat dann eben Draghi angekündigt in einer Rede in London, die hat er auch extra da gehalten, weil der dort die Finanzmärkte sitzen, hat angekündigt, er würde alles tun, um den Euro zu retten. Und die Investoren haben eben sofort verstanden, was dieses alles meint, nämlich, dass die EZB unbegrenzt Staatsanleihen von Spanien und Italien aufkaufen würde, bis die Zinsen fallen und die beiden Länder gerettet sind. Mhm. Und das Interessante war aber, am Ende musste die EZB nicht eine einzige Staatsanleihe aufkaufen, sondern der reine psychologische Effekt der Ankündigung hatte schon gereicht, um den Euro zu retten. So, und das war ein sehr brillanter Schachzug. Aber natürlich, was ist passiert? Einige dumme, man muss es wirklich sagen, dumme VWL-Professoren in Deutschland, also Wirtschaftsprofessoren, ein paar CSUler und eben auch eine ganze Menge AfD-Sympathisanten, die haben dann vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, so nach dem Motto, die EZB überzieht ihre Kompetenzen. Und das sind alles Rechtskonservative und Rechtspopulisten, die gegen die EZB klagen. So, und wenn ich jetzt als Blockupy mich da vor den Frankfurter EZB-Turm stelle und die EZB attackiere, dann ist es eben letztlich so, erstens, offensichtlich habe ich nicht verstanden, wo das Problem in der Eurozone liegt, und zweitens macht man gemeinsame Sache mit der AfD. So, und das muss man sich doch mal langsam überlegen als Linker, ob das eine gute Idee ist, letztlich den Rechtspopulisten Recht zu geben.
Ja, Recht geben ist das eine, aber die Frage ist, ob das auch die richtige Politik ist, dass die Banken, die Zentralbanken tatsächlich immer mehr Staatsanleihen kaufen und die Geldmenge erhöhen. Ist das ihre Aufgabe?
Ja, erstens ist das die Aufgabe. Also es ist, das machen alle anderen Notenbanken dieser Welt auch. Also die Fed, die Bank of England, Japan und so, die kaufen auch Staatsanleihen, wenn es wichtig wird. Also man muss sich auch mal fragen, warum gibt es überhaupt Zentralbanken? In Deutschland denken ja die meisten, dass es eine Zentralbank deswegen gibt, damit man die Inflation bekämpft. Das ist auch eine Aufgabe, aber historisch sind die Zentralbanken, ob das jetzt die Bank of England ist oder aber die Fed, immer entstanden, um Paniken auf den Finanzmärkten zu verhindern. So, das ist die Rolle, die die EZB jetzt in der Eurokrise gespielt hat, ist die klassische Rolle einer Zentralbank. Und das Problem ist eben nur, dass die Deutschen sich weigern, das zu verstehen. Also vorneweg die Bundesbank weigert sich, das zu verstehen. So, jetzt gibt es natürlich diese Frage, die Sie hier auch stellen, ja, die EZB erhöht damit die Geldmenge, das stimmt, aber das ist trotzdem verschwindend, weil normalerweise wird Geld geschöpft und entsteht sozusagen dadurch, dass private Banken Kredite vergeben. Also in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird, und aufs Girokonto gebucht wird von demjenigen, der den Kredit aufnimmt, entsteht neues Geld. Das ist ja jetzt zu kompliziert, das zu erklären, wie das passiert, aber letztlich sind die Privatbanken der Ort, wo das Geld entsteht. Und die EZB ist nur ein kleiner Player, nicht? Auch jetzt ist es so, das meiste Geld entsteht über die normalen Banken. Das heißt, es wird auch nicht zu einer Inflation kommen, wenn die EZB mal eingreift, sondern da ist wirklich diese Rolle zu verhindern, dass die Finanzinvestoren alle gemeinsam spinnen und in die falsche Richtung laufen. Ne?
Dann lassen Sie uns doch mal über die politische Rolle von Notenbanken und Zentralbanken reden. Der Philosoph Josef Vogel hat ein kompliziertes Buch geschrieben, Der Souveränitätseffekt, und da spricht er über die Rolle der Zentralbanken, der Notenbanken, also auch über die EZB, und sagt, das ist mittlerweile die vierte Macht im Staate geworden. Das hält er für gefährlich und die sei ja auch nicht demokratisch legitimiert. Können Sie nachvollziehen, was Vogel meint? Denn der sieht die Notenbanken und die EZB sehr kritisch.
Also das ist aber nicht, also er hat recht, dass Notenbanken sehr mächtig sind. Nur das ist nichts Neues. Also die Bundesbank war auch wahnsinnig mächtig und hat ganz viel Scheiß gebaut. Nicht? Also die Deutschen halten zwar die Bundesbank sozusagen für den Hort der Wahrheit, ist aber Quatsch. Nicht? Die Bundesbank hat in den 80er und 90er Jahren unendlich viel Scheiß gebaut. Und der Grund ist, das ist auch der Grund, warum dann die anderen Länder, die davon auch betroffen wurden, wie Frankreich oder Italien, ganz dringend einen Euro wollten, um die Bundesbank zu entmachten, die auch nicht demokratisch legitimiert war. Und noch schlimmer, die hat dann auch über die anderen Länder geherrscht, letztlich faktisch, ohne dass Franzosen überhaupt irgendeine Stimme hatten. Aber es gibt auch einen berühmten Brief von Helmut Schmidt, der von 96, glaube ich, wo er sich darüber beschwert, wie bescheuert der Kurs der Bundesbank war. Und auch, das stimmt, auch damals konnte man nicht eingreifen. Und ich bin, also meine Haltung wäre, es ist zwingend nötig, eine Zentralbank zu haben. Also die Vorstellung, dass man die nicht bräuchte, ist absurd. Die waren auch schon immer mächtig, daran hat sich nichts geändert, das ist keine neue Entwicklung. Aber natürlich müsste man sie demokratisch kontrollieren, wobei ein wirkliches Problem ist, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie Geld funktioniert. Ich meine, das ist wirklich faszinierend, wir alle benutzen Geld, aber die allermeisten kapieren überhaupt nicht, wo es herkommt, welche Funktion es hat, wie es wieder verschwindet. So, ne? Das ist ein bisschen wie Sprache, also wir alle sprechen Deutsch. Aber die meisten von uns wissen ja gar nicht, wie das Deutsche grammatikalisch aufgebaut ist. Und irgendwie so ist auch Geld.
Und auch der Kapitalismus. Sie haben ja ein Buch geschrieben, Der Sieg des Kapitals, wo Sie auch versuchen zu erklären, wie dieses System funktioniert. Man kann sich es ja zumindest einfach machen und sagen, ja, wenn ich Zinsen haben will, dann muss sich jemand anders verschulden. Das heißt, die Verschuldungsspirale und Geldschöpfungsspirale, die geht ja irgendwie immer nach oben oder nach unten. Hat das denn eine Grenze?
Nein, das ist anders. Wenn man Zinsen haben will, letztlich hängt es nicht am Geld, obwohl das ist auch so ein Missverständnis. Man denkt, okay, ich kriege Zinsen auf mein Geld. Aber letztlich können echte Zinsen, also nur gezahlt werden, wenn die Wirtschaft wächst. Sonst hat man nur so Scheingewinne auf dem Papier, die aber real gar nicht existieren.
Das heißt, die Wirtschaft muss wachsen. Wir haben immer diesen Wachstumszwang. Und das ist sozusagen das Problem bei der Sache. Oder ist es die Geldschöpfung das Problem? Oder ist es eine komplexe Problemlage?
Naja, die Leute, viele diese Zinskritiker, die denken immer, die Wirtschaft wächst, weil es Geld gibt und das Geld dann sozusagen so eine Art Wachstumszwang auslöst. So ist das nicht, es ist andersrum. Die Wirtschaft wächst, aber aufgrund von technologischen Entwicklungen und ähnlichem, also aufgrund von Prozessen, die in der Realwirtschaft stattfinden. Aber nur wenn es in der Realwirtschaft Wachstum gibt, kann es richtig Zinsen geben. Wenn die Wirtschaft stagniert, wie im Augenblick, oder es sogar schrumpft, wie in anderen Teilen der Eurozone, dann ist es so, dass es auch letztlich keine Zinsen geben kann. Und das ist ja auch genau das, was die Deutschen jetzt erleben, nicht? Dass die Realzinsen bei Null sind oder sogar negativ, dass sie also zum Teil sogar Geld bezahlen müssen, damit sie ja ihr Geld überhaupt auf dem Konto parken dürfen. Das hat aber nichts mit dieser Geldsphäre zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die reale Wirtschaft im Augenblick stagniert oder sogar schrumpft.
Ach, so komplex, schwer zu verstehen. Jetzt gibt es nun Menschen, die das Gefühl haben, und bleiben wir mal bei Gefühlen, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Gesellschaft, dass es eine Ungleichheit gibt, eine Ungerechtigkeit. Die wollen protestieren und die gehen dann eben zu Blockupy und wollen ihren Protest ausdrücken. Sie sagen, man sollte vor das Bundeskanzlerinnenamt ziehen und da protestieren. Das ist der richtige Ort, oder es ist immer schwer, seinen Protest auszudrücken heutzutage, oder?
Ja, also was richtig, also ich danke, dass Sie das nochmal fragen. Also natürlich finde ich es richtig, dass Blockupy protestiert. Also wenn ich sage, die sollen nicht für die EZB ziehen, dann meine ich damit nicht, dass der ganze Protest falsch ist. Sondern in der Tat, sie sollten vor das Bundeskanzleramt ziehen, und es gibt auch zwei Dinge, die man fordern müsste, die Sie jetzt auch in Ihrer Frage schon angesprochen haben. Das eine ist, die deutsche Gesellschaft ist extrem ungerecht, nicht? Also das oberste 1%, das reichste Hundertstel, hat ja schon ungefähr 33% des Volksvermögens. Daran muss sich was ändern. Also man bräuchte eigentlich eine gerechte Steuerpolitik, die die sehr Wohlhabenden sehr viel stärker belastet. Also eine Erbschaftssteuer auch für Betriebe, einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer, Vermögenssteuer, all diese Dinge müssten eigentlich wieder eingeführt werden. Das ist ja nicht so, dass das Deutschland nicht schon mal gehabt hätte. Nicht noch unter Kanzler Kohl, der ja jetzt kein Sozialist war, gab es diese ganzen Steuern noch. Also man würde jetzt nicht in Kommunismus zurückfallen, sondern man würde einfach nur soziale Marktwirtschaft endlich mal ernst nehmen. Nicht? Also das wäre die eine Forderung, eine gerechtere Steuerpolitik. Und die andere Forderung wäre eben in der Tat, dass man in der gesamten Eurozone eigentlich Konjunkturprogramme braucht. Denn das geht ja nicht, dass im Süden Europas da die Hälfte aller Jugendlichen keine Arbeitsplätze findet und auf diese Weise ja dann auch keine Perspektive hat. Ne? Aber das sind alles politische Entscheidungen, das hat mit der EZB eben wenig zu tun.
Und wer verstehen will, wie der Kapitalismus und das Geldsystem funktioniert, kann das Buch von Ulrike Herrmann lesen, Der Sieg des Kapitals. Wir könnten noch ewig weiter plaudern, weil das Thema so komplex ist, aber wir machen das vielleicht irgendwann anders mal wieder. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Danke.
Danke, tschüss. Das war Ulrike Herrmann, die Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Die Taz und Autorin des Buches Der Sieg des Kapitals.